Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Villa Muttermund. Heute wieder eine Folge nur mit mir, der Valerie, nur der Hälfte der Villa Muttermund, aus folgenden Gründen. Ich war eine ganze Woche krank und habe es tatsächlich dann geschafft, mich zu schonen statt zu arbeiten. Das ist mir gar nicht so leicht gefallen, weil ich ja als selbstständig Arbeitende auch gut und gern vieles vom Bett aus erledigen kann. Aber ich war wirklich erschöpft und krank in der letzten Jännerwoche und ja, hatte noch dazu die Kinder dann oft zu Hause, weil auch im Kindergarten einige Krankheiten umgegangen sind, die ich gerne vermeiden wollte und weil ich auch gemerkt habe, okay, es ist fast sogar anstrengend, sie in den Kindergarten in der Früh zu bringen. Und deshalb war es eine sehr intensive Woche, weil diese Entscheidung habe ich dann auch bereut, weil drei fitte Kinder und eine kranke Mama ist auch nicht die beste Kombi. Aber kurz vor den Semesterferien wollte ich einfach wirklich nicht riskieren, dass die Kinder noch krank werden, weil wir weggefahren sind. Wir sind nach Kroatien gefahren und das ist der zweite Grund, warum es heute eine Podcast-Folge nur mit mir alleine gibt, weil ja, wir auf Urlaub waren und auch da keine Zeit war, eine Folge zu schneiden oder auch eine aufzunehmen. Die Mama und ich sind jetzt gerade wirklich an einem Punkt, wo wir keinen Vorrat an Folgen mehr haben, sondern wirklich wieder aufnehmen müssen. Und das ist in diesem Jahr 2026 einfach oft nicht gut gegangen, weil die Mama schon viele Geburten hatten, die uns da dazwischen gekommen sind oder eben Krankheiten oder ja, wir sind einfach nicht viel zusammengekommen. Wir waren aber in Urlaub und haben das sehr genossen, auch dass ich da eben nicht gearbeitet habe und der Urlaub war wirklich schön. Vielleicht nehme ich dazu noch eine Folge auf mit der Mama, diese Urlaubserzählungen, die gefallen vielen von euch, weil Reisen mit Kindern eben, wie ich schon oft gesagt habe, nicht per se Urlaub ist. Also die Erholung oder die Entspannung in einer Reise mit Kindern ist einfach nicht so gegeben, wie man es halt vor Kindern kannte. Und wir haben uns dabei mittlerweile wirklich recht gut zusammengerauft und trotz den drei Kindern haben wir diesen Urlaub wirklich auch entspannen können und runterkommen können. Und wir sind einfach wirklich auch zu dieser Realisation gekommen, dass Urlaub mit Kindern eben auch nicht heißt, Abstand von den Kindern zu gewinnen, sondern Abstand von allem anderen. Und wir haben diesmal auch in einem Hotel gewohnt, wo wir nicht kochen mussten, wo wir wirklich den ganzen Tag verwöhnt wurden, wo wir mittags essen gegangen sind, wo wir ja einfach genossen haben, Genusszeit mit den Kindern. Und klar war nicht immer alles nur reibungslos, auch mit den Kindern war es anstrengend, keine Frage. Der Mittlere hat gerade einfach auch eine Phase, die uns sehr fordert, wo sehr viele Widerworte sind, viel segiert wird, viel ja, angeeckt wird. Das hat er gerade gern und wir nicht so. Das heißt, der Urlaub war nicht nur Harmonie pur und rosarote Wolken, aber es war sehr viel Harmonie und sehr schöne, schöne Momente. Auch weil wir richtig gemerkt haben, wie viel auch sich bei den Kindern getan hat. Und vielleicht ist das auch dem geschuldet, dass man dann plötzlich doch sehr intensiv und fein als Familie zusammen ist und wirklich auch Zeit ist, um Dinge intensiver zu üben vielleicht oder so. Und mein Mittlerer hat es jetzt endlich gewagt und kann frei schwimmen. Der ist schon das ganze letzte Jahr oder länger eigentlich freischwimmend gewesen, aber immer nur mit Taucherbrille und immer nur mit viel Untertauchen, weil es den Kindern offenbar auch leichter fällt, unter Wasser zu schwimmen, als über Wasser den Kopf zu halten, was eh Sinn macht. Aber über ein Jahr lang haben wir ihn schon versucht zu motivieren, dass er es probiert und dass er noch mehr dranbleibt und dass er die Tempi gut übt. Und wie es halt so ist und wie wir es ja eh immer lernen müssen, ist jedes Kind in seinem eigenen Tempo dran und man kann da gar nicht so viel bewegen, wie man glaubt. Also auch mit liebevoller Motivation und Unterstützung ist bei unserem Mittleren da einfach nichts zu tun. Der macht das in seinem Tempo, der lässt sich da nicht bewegen und hat dann einfach spontan am ersten Tag im Urlaub, wo wir auch einen Pool hatten, einen Indoor-Pool, begonnen zu schwimmen. Und das war extrem schön, weil dann wir wirklich 5 Tage lang jeden Tag Fortschritte sehen konnten. Er total frei war, er wie ein Fisch im Wasser war. Und also es war echt sehr, sehr cool. Und ja, er hat dann auch von mir ein Geschenk bekommen. Ich habe schon gedacht, dass er schwimmen lernen wird, jetzt in den 5 Tagen Schwimmurlaub. Und habe so eine kleine Schatztruhe mit so Tauchkristallen gekauft. Die hatte ich dann mit und die habe ich ihm dann präsentiert. Und er war total glücklich. Und dann wollte er sie überall hin mitnehmen, diese kleine Schatztruhe. Und ich habe es ihm dann erlaubt. Und daraufhin hat er sie auch dann wo stehen lassen im Hotel. Und irgendein anderes Kind freut sich jetzt über diese Tauchkristalle, weil die sind verloren. So ist es, aber das war ziemlich cool und auch generell das Schwimmen war sehr fein. Auch der Mini ist 2,5 und der ist wirklich eine Wasserratte auch. Also sobald der Flügel oben hat, hat er auch seine kleine Taucherbrille mittlerweile auf. Und neuerdings Flossen. Wer uns auf Instagram folgt, der hat gesehen, dass ich meinen Kindern schon in der Woche vor dem Urlaub Flossen geschenkt habe. Die haben sie dann mal den ganzen Tag einfach auch in der Wohnung angehabt, weil sie so begeistert waren. Der Mini hat die Flossen dann auch die ganze Zeit Batschen genannt und ist dann mit seinen, hat immer so, wo ist mein Schlapfen? So, das sind Flossen. Und er wollte auch mit ihnen schlafen gehen und es war richtig süß. Und diese Flossen waren der Mega-Hit. Also er ist so schnell wie ein Fisch. Er kann sich da mit seinen Schwimmflügis im Wasser einfach so stark antauchen. Und auch die Großen fanden es urlustig. Und ich habe jetzt beschlossen, ich hole mir auch solche Flossen. Man ist einfach dann wie ein Fisch im Wasser. Und ich kann mich erinnern, wie viel Spaß das als Kind auch gebracht hat, mit Flossen zu schwimmen. Also wer noch keine Flossen hat für seine Kinder, die sind wirklich mega. Es sind auch welche, die nicht so mega lang sind, also nicht so richtig arge Tauchflossen, weil das ja auch in einem Swimmingpool sonst sehr blöd ist, wenn man andere Menschen erwischt, sondern eigentlich wie so nur so eine kurze Fußverlängerung. Also die sind aus weichem Gummi und haben nur so einen kurzen Vorstand vor den Zehen, der halt eben wie so eine kleine Fischflosse ist. Ich würde euch die Flossen einfach in der Beschreibung der Folge verlinken und vielleicht ist das jetzt noch was für den Sommer für euch. Dann wisst ihr auch gleich, welche Sorte von Flossen ich meine. Ich fand die richtig cool. Und auch so habe ich dann irgendwie drauf geschaut, dass ich auch für jeden Tag im Schwimmbad ein neues Badespielzeug habe, also einfach nur so einen Gummireifen zum Aufblasen oder einmal hatte ich einen Fisch mit für den Mini, der geglitzert hat und einmal ein Badespielzeug, aber einfach, weil sie halt doch einfach nur zu dritt waren, keine Freunde mit hatten und damit sie sich immer wieder im Spiel finden, habe ich einfach diesmal Spielzeug mitgehabt. Wir sind eigentlich wirklich selten mit Spielzeug unterwegs und diesmal wusste ich aber, das kann so gut tun, auch wenn sie sich nur als Brüder haben, dass man dann immer wieder ein Spiel auch anregt, weil sie finden sich sehr fein im Spielen und sie spielen sehr, sehr gern miteinander. Aber wenn man 5 Tage einfach ohne Spielzeug miteinander ist, dann geht man sich auch auf die Nerven. Und deshalb gab es halt jeden Tag irgendwas Neues, Besonderes. Und dann haben sie wieder stundenlang einfach im Wasser geplanscht. Das war richtig cool. So bin ich auch zum Lesen gekommen. Und es war wirklich, ja, auch Erholungszeit. Das war richtig cool. Mein Großer hat gelernt, Kaugummiblasen zu machen. Da haben sie mich mal gebeten, ganz viel Kaugummi in den Mund zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie man Blasen macht. Und dann haben wir einfach das geübt und geübt. Und das ist ja gar nicht so leicht, das zu erklären, wie man da die Bewegung der Zunge macht, damit man eine Kaugummiblase macht. Aber er kann es jetzt. Er hat es raus, weil er einfach auch die Zeit hatte, da zu üben. Und das war auch total schön zu sehen. Und auch mein Mini ist einfach groß geworden, indem er auch keine Windel anhatte den ganzen Urlaub. Immer gesagt hat, wenn er aufs Klo muss, ob groß, ob klein, alles geht mittlerweile ins Klo. Das ist halt auch schon sehr cool. Also natürlich passieren immer wieder noch Hoppalas, gerade wenn man auf einem Ausflug ist, kriegt er noch die Windel rauf. Aber an und für sich möchte er selber nicht und das ist immer ein gutes Zeichen. Und das zieht sich jetzt auch schon sehr lange, aber diesen Urlaub war es wirklich sehr prägnant, dass er wirklich bei jedem Mal Klo gehen uns holen gekommen ist. Also das war schon sehr süß und wie ein Großer eben aufs Klo gegangen ist. Ich finde es auch total lustig, weil der hat wirklich gern Privatsphäre. Also man geht mit ihm aufs Klo und dann sagt er, geh weg. Und dann stelle ich mich vor die Tür und dann sagt er dann, fertig. Und das kennt er natürlich jetzt als Kleinster von seinen großen Geschwistern, dass die das ja auch so machen, dass die allein am Klo sind und irgendwann rufen sie fertig. Und das macht er jetzt so und ich kann mich aber erinnern, bei den Großen war das nicht so, bei denen war Klozeit so Qualitätszeit mit der Mama. Also da war es so, komm rein, red mit mir, kuschel mich. Und das fand ich jetzt sehr lustig, dass mein Mini da von Anfang an das System raus hat. Geh weg und dann fertig. Ja, fand ich irgendwie nett. Und der ist überhaupt gerade auch wieder wie immer ein Goldschatz und finde ich gerade ganz süß, dass wenn man ihm was erzählt, also sowas wie, hey komm, wir gehen jetzt zum Meer, dass er dann immer macht, so, wow, also so, als würde er sich so eben so freuen. Und wenn man sagt, schau, ich habe was für dich, dann ist immer dieses, und das ist so ein süßes Geräusch, einfach so diese pure Freude, dieses Glück. Und das war jetzt auch gestern Nacht total süß, da bin ich dann ins Bett gekommen, als ich schlafen gegangen bin. Und dann ist er aufgewacht oder halt so im Halbschlaf und hat gemeint, Mama war weg. Und ich so, ja, aber jetzt bin ich wieder da. Und er, das ist so süß. Naja, gut, das war jetzt ein kleiner Schwenk in ja, meinen Urlaub oder in das Leben mit den 3 Kids. Ja, wir mögen das einfach auch in einer Nebensaison ans Meer zu fahren. Wir hatten 2 wunderbare Sonnentage, die richtig gut getan haben und wo wir wirklich bei 12 bis 15 Grad hat es die ganze Woche am Strand gewesen sind. Und allein das hat mich total aufgetankt und dann kam aber ein großes Unwetter und unser Urlaub ist trotzdem nicht ins Wasser gefallen oder auch nicht unsere Urlaubslaune oder unsere Urlaubsfreude, weil ich auch das Meer bei argem Wetter richtig toll finde. Ich finde, das ist so was Kraftvolles und man sieht dann ja, was Natur kann und dass man es nicht in der Hand hat. Und das setzt auch viel in Perspektive. Ich genieße also auch das Meer in grauem Sturm immens. Und wir leben sowieso mit den Kindern noch so, dass es kein schlechtes Wetter gibt und man trotzdem spazieren und trotzdem am Meer und trotzdem in eine Stadt anschauen. Und da machen sie richtig gut mit. Und wir waren dank des Wetterberichts, der wirklich auf die Stunde genau vorhergesagt hat, wie diese Woche aussehen wird, sehr gut ausgestattet. Wir haben nämlich schon in Wien geschaut und gewusst, okay, es sind wohl 2 Sonnentage und ab dann wird es regnen und stürmen und es wird genau hier Wetterlöcher geben, wo man dann trotzdem trocken bleiben kann, obwohl der Himmel grau ist und es windig ist. Und genau so war es. Also wir konnten uns sehr gut an dem Wetterbericht orientieren und haben deshalb auch das Meer und Kroatien trotz, ja, des grauen Wetters dann sehr genossen. Ich glaube, in Wien zumindest war es ähnlich grau, aber eben grau mit Meer ist mir lieber als grau in Wien. Und deshalb war der Urlaub für uns ein voller Erfolg. Und nichtsdestotrotz ist es jetzt Sonntag, der Sonntag vor dem Montag, wo diese Podcast-Folge rauskommt. Und mein Mann hat die Kinder geschnappt und ist spazieren gegangen. Und ich nehme jetzt noch diese Podcast-Folge auf. Ich wollte jetzt einfach auch ein bisschen ins Plaudern kommen, weil der dritte Grund, warum ich jetzt alleine aufnehme, ist der, dass die Mama und ich eine unglaublich schöne Folge aufgenommen haben und mich schmerzt das Herz jedes Mal, wenn das passiert. Gott sei Dank nicht so oft, aber wenn es passiert, tut es weh, dass die Audiodatei völlig unbrauchbar ist. Die ist einfach kaputt und man hört, was wir sagen, was es noch dazu schlimmer macht, weil ich kann mir anhören, was wir gesprochen haben und ich finde es wirklich schön, was wir geredet haben und ich kann es nicht verwenden, weil die Tonqualität unbrauchbar ist. Also es ist so blechern und abgehackt und wirklich einfach kaputt. Und das ist bis jetzt einfach in dem Maße noch nie passiert, bin ich eh sehr dankbar. Und diese Folge, die schmerzt mich aber noch mehr, weil die hätte eigentlich im Jänner schon rauskommen sollen, weil meine liebe Mama ist 60 Jahre alt geworden am 1. Jänner. Und wir haben das ein bisschen zum Anlass genommen, um eine Folge abzudrehen, wo sie so ein bisschen Revue passieren lässt, was in den letzten 60 Jahren alles passiert ist und was sie als Hebamme auch erlebt hat. Und wir sind da richtig schön in 10er-Schritten zurückgegangen und sie hat geschaut, okay, als Zehnjährige hat sie da schon den Wunsch verspürt, Hebamme zu werden. Wie ist es ihr da gegangen? Wie war das mit 20, wo sie schon mitten im Studium war? Wie war das mit 30, als sie bereits mehrfache Mama war? Wie war das mit 40, als sie 4 Kinder hatte und ein Geburtshaus aufgebaut hat? Wie war das mit 50, als sich plötzlich auch ihre, ja, private Lebenssituation geändert hat mit einer Scheidung und mit einem neuen Partner? Und wie ist das jetzt mit 60? Und das war eine sehr berührende und sehr schöne Folge. Und wenn eine Datei kaputt geht, dann merken wir immer, brauchen wir ein bisschen Abstand, um das nochmal neu aufnehmen zu können, weil noch so ein bisschen im Kopf ist, wie schön und intensiv das Gespräch zwischen uns war und man das ja auch nicht rekreieren kann, einfach so. Also das haben wir schon gemerkt. Selbst wenn wir uns dann kurz danach wieder hinsetzen und versuchen, das Gespräch in dem Maße wieder aufleben zu lassen, gelingt das einfach so schlecht, weil man ja wiederholen möchte, was man gesagt hat, aber es nicht ganz so voller Emotionen hinbekommt. Das heißt, ich glaube, um diese Folge aufzunehmen, die aber eine sehr spannende war, müssen wir ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Ich habe aber fest vor, dieses Gespräch mit der Mama nochmal zu führen, weil es auch zeigt, was so eine Frau in ihren Lebensjahren erreichen kann und schaffen kann. Und ich meine das jetzt gar nicht wertend auf, sie schafft mehr als andere, aber einfach auf diese Lebensspanne, auf die man zurückschafft, wo jeder Mensch individuell so viel erreicht. Also ob das jetzt kleine Dinge sind oder große oder ob man eben ja Kinder bekommen hat oder nicht oder erfolgreich im Beruf ist oder nicht. Also jeder Mensch schaut ja auf sein Leben zurück und über 60 Jahre hinweg ist da einfach ein großes Sammelsurium an Dingen, die da erreicht wurden. Und ich fand das schon sehr spannend, als halb so alte Frau zu sehen, okay, was könnten in meinen nächsten 30 Jahren so stattfinden oder wie werde ich sein, wenn ich dann 60 bin? Und deswegen war das ein ganz berührendes und eine tolle Episode, die ich sehr gern wiederholen möchte, aber dafür ist es noch ein bisschen zu frisch, die Wunde. Wir können noch kein Salz reinstreuen und das wiederholen. Ich möchte trotzdem diese Folge nützen, um so ein bisschen eine Hommage an meine Mama zu geben, weil dieses Gespräch auch wieder so in mir das Gefühl hat aufleben lassen, was sie alles neben uns Kindern einfach erreicht und geschafft hat und ich schon sehr stolz auch auf sie bin und das wirklich als Tochter, die nicht vermissen musste, dass sie dann trotzdem für uns da war, auch was sie dennoch beruflich aufgebaut hat und auch beruflich nicht nur für sich aufgebaut hat, sondern wirklich sehr altruistisch etwas aufgebaut hat, was ganz vielen Familien zugute kommt. Man muss sich das mal überlegen, das einzige Geburtshaus in Wien zu gründen, neben 4 Kindern, das ist schon eine Nummer. Und da mit vollem Eifer dabei zu sein und nicht, weil es etwas ist, was sie dann halt finanziell total bereichert, sondern weil sie das als so wertvoll erachtet, eine dritte Möglichkeit der Geburtsortwahl zu geben. Und Wien hat dank meiner Mama dieses Geburtshaus. Und das ist immer wieder etwas, was ich sehr, sehr stark finde. Und ich wünsche mir sehr, dass ich irgendwann auch vielleicht auf die Villa Muttermund zurückblicke, die wir jetzt eben dann gegründet haben. Und wo wir auch sagen, da tun wir einfach Gutes für viele Familien und deswegen zahlt sich all die Arbeit neben auch meinen 3 kleinen Kindern wirklich aus. Und auf diese Retrospektive freue ich mich schon, weil natürlich jetzt gerade hänge ich so wie meine Mama damals voll drin in so einem Aufbau. Und deswegen möchte ich aber auch heute darüber sprechen, was für mich die Mama so ausmacht. Und sie hat auch keine Ahnung, dass ich diese Folge aufnehme, deshalb. Ja, vielleicht ist es noch so nachträglich eine kleine Überraschung. Aber ja, die Mama ist einfach eine wirklich starke Mama, eine starke Frau. Immer hat 4 Kinder in kurzen Abständen bekommen. Also ich war 7,5, als wir zu viert waren. Meine Mama hat einfach 4 Kinder großgezogen. Das ist in der heutigen Zeit, wo viele sich nicht so viele Kinder zutrauen oder auch haben möchten oder auch leisten können oder auch wo das nicht mehr so in den Köpfen drin ist in der Gesellschaft, dass das ja, fein ist, sondern eher zu anstrengend, zu viel Arbeit. Und gerade deshalb ist einfach eine Frau, die 4 Kinder großgezogen hat, schon mit einem großen, großen Wissensschatz gesegnet. Und diesen Wissensschatz, den gibt die Mama einfach sehr gerne weiter, schon ihr Leben lang. Und sie ist da wirklich eine Expertin in Schwangerschaft, Geburt und Familienthemen. Und wir haben jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren auch gemerkt, wie sehr uns das verbindet. Und ich habe auch immer gewusst, ich möchte nicht unbedingt in der Geburtshilfe arbeiten, aber ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte mit Frauen arbeiten, mit Kindern und Familien. Und das ist jetzt einfach so auch unser Feld, wo wir sagen, wir sind Expertinnen auf dem Gebiet. Wir dienen da auch so gern den Familien, dass wir einfach unser Wissen weitergeben und dass wir beide Frauen sind, die voller Selbstvertrauen Mamas sind. Und ich glaube, das zeichnet uns so ein bisschen aus, dieses Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen im Leben mit meinen Kindern habe ich zu 100% von meiner Mama bekommen. Die hat mir das so vorgelebt und war da wirklich wie so ein Fels in der Brandung. Und das heißt nicht, dass sie alles richtig gemacht hat und das heißt nicht, dass wir uns nicht oft gefetzt haben oder nach wie vor tun. Das heißt nicht, dass es eine reibungslose Beziehung ist oder dass unsere Kindheit reibungslos war oder dass alles wie Bullerbü oder wie die Trapp-Familie war, dass wir harmonisch im Chor geträllert hätten jedes Mal. Aber es heißt, dass ich immer wusste, meine Mama ist da und auf meine Mama kann ich mich verlassen und meine Mama hat immer eine Lösung. Und ich glaube, das ist auch sowas, was ein Wunsch wäre, dass meine Kinder das auch von mir mitnehmen. Einfach dieses, die Mama, die wird schon richten. Also auch nicht, dass ich jetzt versuche, alles zu lösen für meine Kinder, das gar nicht, aber einfach dieses Urvertrauen, dass einem nichts passieren kann, weil es die Mama gibt, das tut so gut. Das ist eine Qualität, die ich nach wie vor sehr an meiner Mama schätze, dass ja, sie immer für einen da ist und immer einen Rat hat. Und diesen Rat, den gibt sie eben nicht nur ihren Kindern weiter, sondern so vielen Familien. Und deshalb rührt es mich auch so, wenn ich jetzt so ein Feedback zu ihrer Arbeit immer wieder lese, auch zu ihrem kostenfreien Workshop für Schwangere gegen Geburtsangst, den sie jetzt schon ein paar Mal gehalten hat und der jetzt auch im Februar, am 16. Februar wiederholt wird. Und da ist eine E-Mail reingeflattert und da sie in unseren gemeinsamen Villa Muttermund E-Mail-Account gekommen ist, habe ich die auch gelesen. Und ich fand die so schön, dass ich die jetzt einfach hier vorlesen möchte, weil es auch so ein bisschen zeigt, wie die Mama ist, wie sie wirkt und auch was so ihr Wunsch ist für die Geburtswelt und warum wir losgehen für das Selbstvertrauen von Frauen während der Geburt. Und weil wir einfach glauben, dass dieses Selbstvertrauen in Schwangerschaft und der Geburt so wichtig ist, dann auch fürs Leben mit Kind, dass man da gefestigt reingehen kann und auch fürs ganze Frauenleben eigentlich. Und deswegen lese ich jetzt diese E-Mail einfach vor, weil ich die so, so schön fand und ich hoffe, ihr findet die auch so schön. Liebe Rotraut, ich möchte mich noch einmal von Herzen für deinen wunderbaren Vortrag bedanken. Er hat mir in den letzten Tagen meiner Schwangerschaft sehr viel Kraft gegeben. Deine Herzlichkeit und Weisheit haben mich tief berührt und ich habe eine starke Verbindung zu dem gespürt, was du erzählt hast und auch zu dir. Deine Worte haben lange in mir nachgewirkt und ich wollte diese Gedanken gerne mit dir teilen. Mir ist noch einmal bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass es Hebammen wie dich gibt. Gerade in einem System, in dem leider oft zu wenig Platz für das ist, was wirklich zählt. Frauen erstens das Wissen und das Gefühl zu geben, dass sie fähig sind zu gebären, dass wir unserem Körper vertrauen dürfen, so wie wir unseren anderen Organen vertrauen und damit auch unserer Gebärmutter, unserer weiblichen Kraft und all den Frauen vor uns, die geboren haben. Sonst wären wir heute nicht hier. Ich habe es auch sehr geschätzt, dass du das Phänomen thematisiert hast, das in unserer Gesellschaft immer präsenter wird, die Vorstellung, dass Geburt nur auf eine bestimmte, richtige Weise gelingen kann, etwa durch Geburtsvorbereitungsmethoden wie Hypnobirthing. Das ist aus meiner Sicht ein zweischneidiges Schwert, da diese Methoden oft mit hohen Kosten verbunden sind, auch wenn ich sie grundsätzlich nicht negativ sehe. Im Podcast kann man viele schöne Geburtsberichte hören, dennoch entsteht häufig der Eindruck, dass Geburt fast nur auf diese Weise gut gelingen kann oder dass es nur so möglich ist, eine Geburt positiv zu erleben. Besonders wertvoll fand ich auch deine Haltung, dass Frauen von Anfang an wissen dürfen, dass Geburt wehtut und dass Schmerzen nicht dasselbe ist wie Leiden. Auch die Verwendung des Wortes Wellen statt Wehen, um Schmerzen nicht zu suggerieren, empfinde ich mittlerweile als kritisch. Ich sehe darin die Gefahr, dass die Enttäuschung sehr groß sein kann, wenn die Schmerzen dann doch stark da sind. Genau deshalb waren deine Worte für mich so wichtig. Ehrlich, realistisch und gleichzeitig stärkend. Sie sind wirklich bei mir angekommen und haben sich sehr stimmig angefühlt. Die von dir empfohlenen Kraftsätze habe ich mir in unserer Wohnung aufgeschrieben. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, erinnern sie mich an die Kraft, die wir Frauen und unsere Körper in uns tragen und daran, diesem Vertrauen weiterhin Raum zu geben. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht mit deinem Geburtsvorbereitungskurs vorbereitet habe. Leider habe ich viel zu spät davon erfahren und zu diesem Zeitpunkt bereits einen Kurs im Spital besucht. Dort haben wir für 200 Euro und 8 Stunden eher oberflächliche Informationen erhalten und ich bin mit mehr Verunsicherung als Klarheit herausgegangen, obwohl ich schon vor der Schwangerschaft ein gutes Körpergefühl und ein tiefes Vertrauen in meinen Körper und den natürlichen Prozess hatte. Uns wurde dort gesagt, wir sollten bitte kein Event aus der Geburt machen und die Hebamme wirkte deutlich genervt vom Ganzen, wie sie es beschrieben hat, natürlich Gebären-Hype. Außerdem wurde uns anhand von Statistiken erklärt, dass in unserer Gruppe voraussichtlich 3 bis 4 Frauen einen Kaiserschnitt benötigen würden, etwa 30% eine PDA und weitere 30% eine Sauglockengeburt. Wir waren eine Gruppe von ungefähr 15 Frauen. Zum Glück habe ich eine Wahlhebamme, die mich durch die Schwangerschaft und bei der Geburt begleiten wird. Obwohl ich zu Beginn der Schwangerschaft lange überlegt habe, ob eine Wahlhebamme wirklich notwendig ist, bin ich heute sehr dankbar, dass wir uns dafür entschieden haben. Es ist sehr schade, dass in unserem System so wenig Platz, Zeit und Personal für eine kontinuierliche 1:1 Betreuung vorhanden sind und dass es nicht mehr Geburtsvorbereitungsangebote wie deinen Vortrag gibt. Ich bin überzeugt, dass sich dadurch sehr viel verändern würde und dass sich viele Zahlen deutlich verbessern könnten, wenn Frauen mit fundiertem Wissen, Ermutigung und Vertrauen in den eigenen Körper in die Geburt gehen würden. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Alles Liebe. Ich habe jetzt beim Vorlesen wieder Gänsehaut gehabt. Ich habe die E-Mail vor ein paar Wochen gelesen und habe sie dann auch selbst beantworten müssen, weil ich auch so berührt war, dass sich eine Frau dann auch diese Zeit genommen hat, uns dieses Feedback zu geben und wirklich so schön auch formuliert hat, was auch der Mama einfach so wichtig ist. Und ich glaube, ihr habt es herausgehört, auch um was dieser Vortrag geht, den die Mama da hält. Der Vortrag von Sorge zu Selbstvertrauen geht genau darüber, dass wir Frauen heutzutage so viel Angst vor der Geburt haben, die aber leider auch berechtigt ist, weil einfach die Kaiserschnittrate mittlerweile so hoch ist, dass man ja einfach mit dem Gefühl reingeht, dass man eine von 3 Frauen sein kann, die einen Kaiserschnitt bekommt. Und es ist in manchen Bundesländern sogar weit über den 30%. Das ist natürlich was Angst macht. Und wir sagen auch immer wieder und hier auch wieder, wir sind nicht gegen Kaiserschnitte. Kaiserschnitte retten Leben. Aber wie offenbar auch in dem Geburtsvorbereitungskurs, den die Frau besucht hat, gesagt wurde, die Kaiserschnitte sind ja nur die eine Sache. Aber dann gibt es ja auch noch eben die Interventionen, die oftmals nicht unbedingt notwendig sind. Und das gruselt einen schon, wenn man das hört. Und ich fand es wieder traurig zu hören, dass in manchen Kursen mehr mit der Angst gearbeitet wird, als mit dem Mut machen und dem Vertrauen. Und das spricht aber auch so dafür, wie die Geburten und die Frauen auch ein bisschen abgewertet werden. Weil es einfach heißt, ja, stell dich nicht an, Geburt ist so und so. Und wenn es dir zu arg ist, ja, dann nimm eine PDA. Aber das heißt doch eigentlich, dass man auch kein Vertrauen generell in die Frauen hat. Auch als geburtshilfliches Team, das oft weiblich ist. Das geburtshilfliche Team ist sehr oft weiblich. Es gibt sehr viele Gynäkologinnen und Hebammen und eigentlich ist das doch eine wunderbare Sache, wenn man da sagt, Geburt ist ein Akt der Frauenkraft und dass man eben sich gegenseitig unterstützt und Mut macht, dass diese Frauenkraft in uns steckt. Und ich finde das total schade, wenn dann schon im Vorfeld gesagt wird, ja, ihr braucht euch gar nicht auf einen natürlichen Geburtshype einlassen. Natürlich wird hier nicht geboren. So und so viele bekommen einfach arge Interventionen oder es endet oft im Kaiserschnitt. Boah, also mich gruselt's dann. Man muss wirklich sagen, auch die Message in dem Workshop von der Mama ist einfach ganz klar. Angst hindert den natürlichen Geburtsverlauf. Punkt. Wer Angst hat, der kann sich nicht entspannen. Wir brauchen aber die Entspannung für die natürliche Wehenarbeit. Das heißt, es ist ganz wichtig, da einfach drauf zu schauen, dass man angstfrei in dieses Geburtserleben starten kann und dass man auch während der Geburt nicht in Panik verfällt. Und die Panik, die kommt einfach aus ganz gewissen Gründen. Und zwar ist das so, wenn man schon vorher in der Schwangerschaft nur negative Geburtserlebnisse gehört hat und wenn man nicht unterstützt wurde, sondern einfach wirklich einem gesagt wird, du, das wird arg und wahrscheinlich auch blöd für dich ausgehen. Ich meine, was ist denn das für ein... Na, also ich bin fassungslos. Sowas zu hören, bricht mir mein Herz und man muss ja sagen, ich bin keine Hebamme. Das war nie der Weg, den ich gehen wollte und nach wie vor nicht gehen werde. Ich bin aber Lehrerin und ich merke schon, dass es wirklich auch meine Berufung ist, nicht Schüler und Schülerinnen in der Klasse offenbar zu unterrichten, sondern auch hier diesen Podcast zu nutzen, um über Geburtsarbeit aufzuklären. Lehrarbeit ist Aufklärungsarbeit und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Frauen einfach wieder lernen, dieses Vertrauen in unseren Körper zu haben und dass wir alles über Geburt lernen, damit wir das ja gut meistern werden.
Die Villa Muttermund-Methode wirkt. Unseren Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs gibt es erst seit November 2024 und hat schon so vielen Familien geholfen, informiert, konzentriert und stark zu ihrem Baby zu kommen.
Denn Geburt ist intensiv und ein transformierendes Ereignis und auf das müssen sich Frauen und ihre Geburtsbegleitung vorbereiten.
Bist du gerade schwanger und sehnst dich nach einem positiven Start ins Leben für dich und dein Baby? Dann gönn dir unseren wundervollen Geburtsvorbereitungskurs, der dir alle Hilfsmittel gibt, die du wirklich brauchst.
Und es ist natürlich auch immer gesagt, dass eine optimale Geburtsvorbereitung oder entspannt in die Geburt zu gehen nicht garantiert, dass man keinen Kaiserschnitt hat. Dass es nicht garantiert, dass nicht dennoch vielleicht was mit dem Baby sein kann. Und dennoch wissen wir einfach durch die jahrzehntelange Arbeit, die die Mama als Hebamme macht, dass Frauen, die gut vorbereitet sind auf die Geburt und dann einen Kaiserschnitt haben, dann trotzdem stark ins Mama-Leben starten können, weil sie wissen, es wurde alles getan im Vorfeld und dann musste ein Kaiserschnitt gemacht werden und man sehr gut in Dankbarkeit dann damit leben kann, weil es notwendig war. Und ein Kaiserschnitt ist genauso eine Geburt. Das ist nicht minder, aber es ist für viele Frauen einfach ein großer Schock, wenn sie in einer Angstsituation überrumpelt werden mit einem Kaiserschnitt und selber auch nicht gut genug darauf vorbereitet wurden, was das dann heißt. Im Grunde ist es wirklich einfach so, dass Vorbereitung einen mental schützt. Das heißt, die Vorbereitung auf einen eventuellen Kaiserschnitt ist immer noch besser, als sich nichts vorzubereiten und dann schockiert zu sein über das Geburtserlebnis. Ich hoffe, das ist klar, was ich damit meine, aber Vorbereitung ist einfach so, so wichtig. Und ich glaube, es gibt natürlich verschiedene Ansichten, was das angeht. Entweder die, die halt sagen, ja, Geburt ist ein natürlicher Prozess und warum sollte man sich diesen Prozess durch irgendwas verbauen, sondern alles dafür tun, dass das Baby natürlich auf die Welt kommt. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, die halt sagt, warum sollte man sich keine PDA geben lassen? Warum sollte man sich ja die Schmerzen nicht nehmen lassen wollen, wenn wir moderne Medizin haben, die die Schmerzen nimmt? Und ich habe da auch einen Artikel drüber gelesen, wo auch eine Gynäkologin dann einfach darüber gesprochen hat, dass es in Zeiten wie diesen sie fassungslos ist, dass so viele Frauen eben diesen natürlichen Geburtshype quasi mitmachen wollen und sich gegen eine PDA verwehren. Und deswegen kann man ja auch nicht sagen, unseres ist die absolute Wahrheit, weil ich bin mir auch ganz sicher, dass diese Gynäkologin Meisterin in ihrem Gebiet ist und dass die sich gut auskennt und dass sie das studiert hat und dass sie auch in der Praxis ganz viele Geburten erlebt. Deswegen ist, wie wir es denken, sicher nicht die objektive Wahrheit. Aber es ist eine Einladung, dass sich jede schwangere Frau überlegt, in welche Richtung möchte ich gehen. Und wenn eine Frau von Anfang an sagt, na, es ist mir zu steil und ich nehme sofort die PDA, dann ist das eine legitime Entscheidung. Und dennoch ist es eine Einladung, sich zu überlegen, dass man dann aber auch recherchieren sollte, was macht denn eine PDA? Und es ist nicht einfach nur Schmerz und weg, sondern es tut ja ganz viel mit einem. Und wenn man diesen natürlichen Prozess auch gar nicht so miterlebt, was macht das dann mit einem? Und ich glaube, gerade die PDA wird einfach auch so gesehen, dass sie verhindert, dass die Frauen zu erschöpft sind und dass man auch sagen könnte, ja, aber nach 24 Stunden Geburt, dann geht mir total erschöpft ins Mama-Leben, da habe ich doch lieber keine Schmerzen und bin total quietschfidel und mache mir nochmal die Haare kurz, bevor das Baby kommt. Ja, klar, aber wir sind einfach davon vollkommen überzeugt, dass das eben ein Mythos ist und dass eine Mama selbst nach 24 Stunden Wehenarbeit, sobald das Baby da ist, wieder in ihrer Kraft ist, solange es ihr natürlich physisch und dem Baby auch gut geht. Es ist eine spannende Sache. Ich finde das nur sehr kontrovers, was da jetzt auch gerade an Gegenbewegung kommt, dass man eben sagt, es gibt bestimmt auch GynäkologInnen, die dafür plädieren, dass man mehr Kaiserschnitte macht, dass man das Risiko noch mehr senkt, dass irgendwas mit den Kindern ist. Es gibt auch Länder wie Brasilien, wo die Kaiserschnittrate gegen 80% ist. Man darf das einfach nicht vergessen, dass wir eine hohe Kaiserschnittrate haben, aber dass ja dann noch Luft nach oben ist. Und wenn man nicht dagegen ansteuert, dass dann vielleicht irgendwann die Hälfte der Kinder mit Kaiserschnitt auf die Welt geholt wird. Und ich denke mir immer eben, Frauen, die sich bewusst für einen Kaiserschnitt entscheiden, das ist ja was ganz was anderes als Frauen, denen diese Entscheidung genommen wird. Und bei einem Kaiserschnitt, der nicht notwendig ist, wird einer Frau diese Entscheidung genommen. Ich bin einfach stolz darauf, dass die Mama auch mit ihren 60 Jahren, wo man sagen könnte, sie nähert sich ihrer Pension, dass sie da noch das Feuer in sich trägt, einfach da weiterzumachen und für die natürliche Geburtshilfe einfach kämpft. Und ich glaube, damit wird sie nie aufhören. Und das ist auch das Schöne an diesem Podcast, dass sie zwar vielleicht als Hebamme irgendwann in Pension gehen wird und keine Geburten begleiten wird, dass aber diese Aufklärungsarbeit nicht aufhören wird, solange wir im Podcast darüber sprechen. Und wir erreichen halt doch dann immer wieder doch Schwangere, die dann rückmelden, ja, für sie war das dann der absolut richtige Weg und hat zu einem Geburtsglück verholfen. Und was gibt es Schöneres, als mit einem Geburtsglück in die Mutterschaft zu starten? Das ist einfach unsere Ansicht und deshalb bin ich so dankbar, dass die Mama dafür nach wie vor losgeht und da mich da auch so entfacht hat, das Feuer in mir, dass ich da auch mit ihr einfach da wirklich was bewegen möchte. Und da denke ich gerade an eine Episode, die wir eben besprochen haben in der kaputten Podcast-Folge, wo ich ihr erzählt habe, dass ich über eine Podcast-Folge gestolpert bin von einer Business-Mentorin, die über eine Sache gesprochen hat, die ich sehr lustig fand. Im asiatischen Raum ist das ja ganz stark so, dass dann eben der Kalender so geprägt ist, dass immer ein Element und ein Tier sich zusammenschließen und dann die Energie für das ganze Jahr vorgeben. Und das wird jetzt dann soweit sein, am 17. Februar, dass sich dieses Jahr ändert. Und wir waren jetzt 2025 im Jahr der hölzernen Schlange. Und dieses Jahr, ab dem 17. Februar 2026, sind wir im Jahr des Feuerpferds. Und das Jahr des Feuerpferds, das hört man schon, das wird ein sehr energetisch starkes Jahr. Also es steht für Tatkraft, für Freiheit, für radikale Veränderung. Und wie man auch hört, im Jahr des Feuerpferds kann man ganz viel erreichen und bewegen und man prescht richtig los. Aber man muss halt auch auf der anderen Seite gut darauf aufpassen, dass man sich nicht verbrennt oder ausbrennt oder dass man gut eben auf seine Balance in der Energie achtet. Das ist so das Jahr des Feuerpferds. Ich muss sagen, ich kenne mich damit gar nicht aus, fand es aber auf vielen Ebenen sehr interessant und spannend, weil es auch global einfach zu großen Veränderungen kommen kann. Und ich finde das in Zeiten wie diesen, wo es eh überall gefühlt brennt auf der Welt, gruselig. Und denke mir auch, da möchte ich dann noch mehr mich darauf besinnen, auf meine Kleinfamilie einfach zu achten und zu schauen, dass ich da gut auf die Energie achte, dass wir da schauen, wo wir gut losgehen können und wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht ausbrennen. Und dann fand ich es aber noch besonders spannend, das Jahr des Feuerpferds deshalb anzuschauen, weil diese Zusammenschlüsse von Tier und Element wiederholt sich alle 60 Jahre. Und meine Mama ist genau vor 60 Jahren geboren, demnach ist sie in der Energie des Feuerpferds geboren. Und ich fand das extrem lustig und habe die Podcast-Folge auch gleich geschickt und sie fand das ebenso stimmig. Und wir haben uns einfach köstlich darüber amüsiert, dass auch die Feuerpferd-Frauen damals als sehr gefürchtet angesehen wurden, weil sie einfach willensstarke Anführerinnen sind. Und in China war das damals sogar so, dass dann die Geburtenrate extrem zurückgegangen ist, weil die Männer wohl Angst hatten, Feuerpferdmädchen in die Welt zu setzen, die dann ja das Ruder vielleicht an sich reißen. Und das fand ich nochmal lustiger, weil wer meine Mama kennt oder auch jetzt über den Podcast, die ist schon ein kleines Feuerpferd. Also die geht schon los für das, woran sie glaubt, und die hat eine sehr unbändige Energie. Und für mich hat das dann auch erklärt, warum wir beide zwar stark sind, aber also an die Energie von der Mama komme ich nicht ran. Also das ist schon wirklich Feuerpferd-Energie und finde ich aber deshalb nochmal spannender, in dieses Jahr jetzt dann einzutauchen. Eben eine Woche haben wir noch in der hölzernen Schlange und dann geht's los mit dem Jahr des Feuerpferds. Und ich kenne mich damit wirklich überhaupt nicht aus. Ich bin jetzt auch nicht weiter eingelesen als eben diese Podcast-Folge. Aber ich fand es spannend, euch das weiterzugeben, weil ich mir denke, vielleicht tut es der einen oder anderen Person gut zu hören, dass es eine Zeit des Umbruchs sein kann und darf. Und auch, dass man schauen muss, dass eben diese rasante Zeit irgendwie rennt so alles dahin und gefühlt hetzt man im Alltag nur so dahin. Und dass man da einfach noch mehr drauf schaut, dass man das Feuerpferd eben gut an den Zügeln hält und auch gut darauf achtet, Pausen einzustreuen und dass nicht eben dieses Feuerpferd mit einem durchgeht. Und kann damit auch mehr anfangen als mit der hölzernen Schlange. Also hätte ich das letztes Jahr gelesen, wäre es halt so, aha, naja, hölzerne Schlange, okay. Hätte mir nichts gesagt. Feuerpferd, finde ich, steht für sich. Und vielleicht kann ja jemand von euch was damit anfangen. Die Mama und ich hatten einfach ein sehr lustiges Gespräch darüber, dass sie eben so ein Feuerpferd ist. Und ja, ich glaube, damit ende ich auch meine Hommage und diese Podcast-Folge, damit sie auch noch geschnitten wird und morgen für euch hörbar ist. Deswegen sage ich alles Liebe aus der Villa Muttermund, einen schönen Montag euch, falls ihr es gleich jetzt hört, oder sonst einfach einen schönen Tag euch und alles, alles Liebe von uns.